Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du wirklich ein guter Vater bist, der sich freut an seinen Kindern, der gerne bei uns ist, der uns durch und durch kennt und trotzdem mag. Ich danke dir, Herr, dass du so geduldig bist mit uns. Es ist echt unfassbar. Ich danke dir für den Gottesdienst. Ich danke dir, dass du da bist, Jesus. Ich danke dir, dass du ein persönlicher Gott bist, der zu uns spricht, der auf uns hört, der uns ernst nimmt. Ich danke dir von Herzen, dass wir deine Gemeinde sein dürfen. Und in deinem Haus, da ist echt Freude. In deinem Haus ist Freude. Amen. Schönen guten Morgen. Ich möchte euch herzlich einladen. Vielleicht nehmen wir uns ein, zwei Minuten und begrüßen uns gegenseitig noch einmal ganz bewusst, vielleicht jemand links oder rechts oder vorne oder hinten, und sagen, sag ihm ein nettes, freundliches Wort, wie du dich freust, dass er oder sie da ist. Wow, ihr seid schneller fertig als erwartet. Ich denke, man kann nicht genügend ehrliche Komplimente und Worte der Wertschätzung bekommen. Stimmt's? Aber sehr durchmischt, sehr durchwachsen. Ich meine das ehrlich. Ich glaube, das Haus Gottes soll ein Ort sein oder darf ein Ort sein, wo wir einander ermutigen und wertschätzen, weil Gott uns wertschätzt. Stimmt's? Jawohl. Schön, ich bin wieder da. Ich war jetzt zwei Sonntage nicht da und war den einen Sonntag in einer anderen Gemeinde predigen, in Bad Reichenhall, und letzten Sonntag waren wir in einer anderen Gemeinde, der Johann und der Alex und ich. Und ganz liebe Grüße von Peter Wenz vom Gospel Forum Stuttgart. Er mag euch und er denkt an euch und er fühlt sich sehr verbunden mit uns. Es war eine Leiterkonferenz mit knapp 1000 Leuten und war eine super schöne Zeit. Ich möchte all diejenigen begrüßen, die heute das erste Mal bei uns zu Gast sind. Es ist so schön, dass ihr heute da seid. Und der Applaus, der gilt euch. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Und jeder andere, der schon oft bei uns im Gottesdienst war, ist in derselben Weise gewertschätzt und willkommen wie der, der heute das erste Mal da ist. So schön, dass wir in dieser Predigtserie sein dürfen. Wir haben das Jahr begonnen mit dem Gedanken, was bedeutet es, Gemeinschaft zu erleben in Zeiten der sozialen Entfremdung und der Erkältung. Ich meine jetzt nicht Schnupfen und Heiserkeit, sondern eine emotionale Erkältung. Jeder ist immer mehr auf sich selber fokussiert. Und was bedeutet das? Was hat die Bibel dazu zu sagen? Das ist eine tiefe Sehnsucht in uns Menschen, die von Gott gestillt werden möchte, und gleichzeitig auch wir untereinander, wir brauchen einander. Und dort die Margarete begonnen mit dem Wert der individuellen, der einzelnen Freundschaft und freundschaftlichen Beziehungen zueinander. Die Simone hat letzten Sonntag davon gesprochen, wie es möglich sein kann, dass wir in kleinen Gruppen einen Weg finden können, wo wir wirklich unser Herz mitteilen, wo wir ehrlich und echt sein können, wo wir einander ermutigen, wo wir aber auch einander korrigieren und ermahnen, wo wir einander segnen und füreinander da sind. Und ich möchte heute nochmal den Kontext in Bezug auf die Gemeinde. Was bedeutet Gemeinde Jesu und was macht die Gemeinde oder die Kirche Jesu so einzigartig? Das ist wichtig, weil in Zeiten des Pluralismus, wo vieles der Beliebigkeit und der Willkür unterworfen ist, ist doch wichtig, immer wieder auf das Wort Gottes zu schauen. Und ich denke, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich empfinde, in unserer Gesellschaft und angesichts der vielen Herausforderungen kommen sehr wenige Leute irgendwie auf die Idee oder auf den Gedanken, dass Kirche vielleicht in dieser Zeit eine bedeutendere Rolle spielen könnte, als viele vielleicht denken. Da gab es einmal eine Predigtserie von jemand, der hat gepredigt, Gemeinde Auslaufmodell, Sondermodell oder doch Gottesmodell? Und ich bin sehr beim Letzten irgendwie zu finden. Ich glaube, eines der großen Missverständnisse unserer Zeit in unserer Gesellschaft ist, was Menschen über die Kirche denken und auch das, wozu es Kirche wirklich gibt. Ich glaube, das ist eines der großen Missverständnisse unserer Zeit. Ich denke mir, wie kann es wohl sein, dass sich weltweit so viele Menschen treffen zu Gottesdiensten und eine Person feiern, die physisch nicht anwesend ist und an die sie glauben und an die sie vertrauen, obwohl sie nicht sehen können. Schon mal nachgedacht. Das ist schon krass. Also da muss es schon irgendetwas geben, was Menschen, nicht nur uns hier, sondern ganz viele Menschen auf der ganzen Welt in Bewegung gebracht hat, damit sie kommen und jemand feiern, bei dem es um Kirche ganz zentral geht. Und das ist wirklich Jesus Christus, das Zentrum seiner Gemeinde. Es gibt so viele verschiedene Vorstellungen und Meinungen und Prägungen, Zerrbilder, Pervertierungen, Idealisierungen oder einfach selbst entwickelte Konstruktionen, wie Menschen sich Kirche vorstellen. Oder? Und diese Bilder, diese Meinungen, diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, das prägt uns und das prägt auch unser Verhalten. Und ich möchte dich konkret fragen, ich weiß nicht, welches Bild von Gemeinde oder Kirche trägst du in deinem Herzen? Weißt du, ich freue mich so sehr über jeden, der in unserer Church ist. Ich freue mich ganz besonders, dass auch junge Leute und Kinder in unserer Gemeinde sind. Weißt du, wir sind eine Church für alle Generationen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und ich feiere das, wir waren letztens in einer Gemeinde, da waren ca. 400 Leute und ganz viele junge Leute, U20. Ja? Hey, du unter 20 bringst du Leute nicht irgendwo hin, wohin sie nicht wirklich freiwillig wollen und gerne wollen. Stimmt's? Alles klar, dann sind wir richtig gemeinsam unterwegs. Und die kommen, weil sie irgendwie was mit Gott zu tun gehabt haben. Und das hat ihr Herz berührt und deswegen kommen sie in die Gemeinde und sie feiern Jesus. Und das ist fantastisch zu sehen. Deswegen möchte ich dich fragen, wenn du heute da bist und deine Bilder, deine Erfahrungen oder deine Prägungen dich vielleicht von Gemeinde abgehalten haben oder enttäuscht haben oder dich verletzt haben oder was immer dein Bild oder deine Vergangenheit ist. Ich möchte dir nichts einreden, überhaupt nicht. Ich möchte dir schon gar nichts, irgendeine Box überstülpen, schon gar nicht. Ich möchte dich nur einladen zu sagen, hey, mach dich bitte auf den Weg und fang an, selber mal in der Bibel zu schauen, wie der Gründer seiner Gemeinde sich Gemeinde ursprünglich vorgestellt hat. Vielleicht kommt hier etwas Neues in Gang. Was ist der Grundgedanke von Gemeinde und wie kann Gemeinschaft im Kontext von Gemeinde aussehen? Ein kurzer Blick zurück. Manche meinen ja, Gemeinde hat begonnen mit der Gründung des christlichen Zentrums am Stetten im Oktober 1986. Ja. Eigentlich schon. Gerade wie Freikirchler. Dann gibt es Leute, die meinen, na, uns gibt es schon viel länger. Wir gehen auf den richtigen Ursprung zurück, auf den Apostolos Petrus. Das erste Papsttum sozusagen, wo katholische Lehren sich sehr sozusagen auf diesen Dialog, den Jesus mit Petrus führte, du bist der Felsen und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen sozusagen, gehen da zurück auf den Ursprung der Kirche. Und ich denke, die Bibel hat ja zwei Bücher, das erste Buch und das zweite Buch, das Alte Testament und das Neue Testament. Und Gemeinde, Kirche, Jesu hat schon vorher, ganz früher begonnen, in Wirklichkeit. Gottes Wunsch und Sehnsucht war immer schon, mit den Menschen zu leben und bei den Menschen zu wohnen. Mit den Menschen zu leben und bei ihnen zu wohnen. Das war immer seine Sehnsucht. Das ist der Grund, warum es uns gibt. Das ist der Grund, warum es dich und mich gibt, weil Gott dich mag, weil er sich nach dir sehnt und er möchte gerne mit dir leben und bei dir und am allerliebsten in dir wohnen durch seinen guten Heiligen Geist. Das ist ein Herzenswunsch. Und mit dem Volk Israel hat er begonnen. Adam und Eva, ich fange da jetzt nicht an, Abraham, Gott ist Abraham begegnet. Wollte mit ihm einen Bund schließen, hat ihn auch geschlossen. Und mit ihm, mit dem Volk Israel. Und er wollte Israel immer wieder zeigen, wie sehr es geliebt ist, sein Volk, und wie sehr er sich danach sehnt, bei ihnen zu wohnen und bei ihnen zu sein. Und dann gab Gott dem Mose einen Auftrag. Im 2. Mose 25, 8 steht, sie soll mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Das heißt, Gott ist ein heiliger Gott, wir Menschen sind fehlerhaft und da gibt es keine Verbindung. Da gibt es eine Kluft und eine Trennung. Deswegen hat Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus geschickt, damit diese Brücke, diese Verbindung wiederhergestellt werden kann. Im Volk Israel gab es dieses Heiligtum, das nach bestimmten Voraussetzungen, ganz klarem Bauplan, ganz klare Anweisung gemacht worden ist. Und da gab es die Priester, die stellvertretend für die Fehler und Sünden des Volkes gesühnt haben und dann diese Verbindung mit Gott hergestellt haben. Und im Allerheiligsten befand sich die Bundeslade und in der Bundeslade waren die Gesetzestafeln, die Gott dem Mose am Berg Sinai gegeben hat. Da kam eine Wolke, die Bibel spricht von einer unwahrscheinlich dichten Präsenz Gottes und Gott hat hier seine Lebensordnungen dem Mose mitgeteilt und die hat er dann in diesem Zelt aufbewahrt. Und im 2. Mose 29, 43 steht, ich werde dort den Söhnen im Zelt der Begegnung oder Stiftshütte genannt. Mächtig, richtig eine starke Geschichte. Er wird dort den Söhnen Israel begegnen und es wird, dieser Ort und dieses Zelt wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. So werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen. Und ich werde unter den Söhnen Israels wohnen und ihr Gott sein. Das heißt, Gott hat ganz im Ursprung, im Garten Eden war es sein Wunsch, ohne irgendeiner zusätzlichen Äußerlichkeit mit den Menschen zu leben, bei ihnen zu wohnen. Eine Liebesbeziehung, die völlig auf Vertrauen aufgebaut ist. Das war sein Originalgedanke und sein Originalwunsch. Wir haben es leider nicht auf die Reihe gekriegt. Wir waren unersättlich. Wir haben noch den Sternen gegriffen und wollten wie Gott sein. Das blieb nicht ohne Konsequenzen. Der Mensch wurde durch seine Sünde getrennt von Gott und dann hat Gott einen Plan gehabt, nämlich Jesus zu schicken. Was ich aber sagen möchte ist, Gott hat begonnen dann in der Stiftshütte einen Ort zu schaffen, wo er auf der einen Seite seine Heiligkeit und seine Macht und seine Kraft demonstriert und er ganz klar die Spielregeln auch definiert, unter denen die Leute hier Zugang haben, um diese Herrlichkeit und Gegenwart Gottes wieder für ihr Leben zu empfangen. Dann hat Salomo einen Tempel gebaut. Wenn man das liest, wie der Tempel beschaffen war, eine ganz klare Bauanweisung mit unwahrscheinlich wertvollen Baustoffen. Also die Nationalbank würde, glaube ich, mit den Goldreserven da nicht ausreichend sozusagen ausgestattet sein, damit dieser Prachtbau hier errichtet wird. Mit dem einen Ziel, das Schönste, das Beste, das Teuerste für Gott zu geben aus Liebe und Dankbarkeit. Da waren die besten Künstler, die besten Architekten, die besten Handwerker am Werk, um den schönsten Ort, den es auf dieser Erde gibt, zu bauen, um nur ansatzweise sozusagen einen Ausdruck der Schönheit und Herrlichkeit Gottes abzubilden. Das ist schon krass. Der Tempel wurde dann 587 vor Christus durch die neue Babylonier zerstört, wieder aufgerichtet, dazugebaut. Altes Testament gibt hier spannende Einblicke. Wenn wir dann weitergehen, einen großen Sprung ins Neue Testament, dann waren hier die Synagogen ebenso als ein Schatten bzw. eine Vorausschau sozusagen für das, was kommen wird. Geistliches Leben hat sich hier besonders durch diese Praktiken, das war teilweise Tempelkult, teilweise waren es religiöse Praktiken, wurde geistliches Leben in den Synagogen praktiziert. Dann lesen wir großer Sprung wieder in der Apostelgeschichte, wo eine Form von Gemeinde und Gemeinschaft entstanden war, die alles bisherige in den Schatten gestellt hat. Also nochmal kurz, wir kommen vom Garten Eden über die Stiftshütte, das Volk Israel, wo die Gesetzestafeln im Allerheiligsten aufbewahrt waren, über die Form von Synagogengemeinschaften, Synagogengottesdienste, hin zur Apostelgeschichte 2, wo Gott eine Verheißung des Propheten Joel eingelöst hat und seinen Geist ausgegossen hat auf die Menschen. Etwas völlig Neues entsteht, eine völlig neue Form von Kirche, die es damals noch überhaupt nie gegeben hat. Ein Geheimnis, man kann von einem Wunder sprechen. Warum? Gott sagt, alle Äußerlichkeiten, alle Gebote und alle gut gemeinten Ratschläge reichen nicht aus, greifen zu kurz und können den Menschen nicht verändern und verbessern. Gott sagt, ich habe eine Idee, ich lege meine Gesetze in das Herz all derjenigen, die sich an mich wenden und mir ihr Leben anvertrauen. Der Geist Gottes sagt sozusagen, er nimmt das steinerne Herz heraus und er legt ein fleischernes Herz in uns hinein, damit wir gerne das tun, was Gott möchte. Ein krasses Wunder. Petrus hat gepredigt, Menschen war, wie wenn es ihnen wie Schuppen von den Augen fällt. Und sie empfingen neues Leben. Sie haben das Evangelium verstanden. Und das war eine richtig starke Sache. Das heißt, der neue Tempel sozusagen des Neuen Testaments, ihr Lieben, das sind nicht mehr Äußerlichkeiten, das sind nicht mehr Mauern, sondern das sind wirklich Menschenherzen. Menschen sind der Tempel Gottes im Neuen Testament, sozusagen Herzen, wo Gott seine Gesetze, seine Gebote, seine Lebensordnungen reinschreibt, indem er uns ein neues Herz gibt. Seid ihr mit auf Sendung? Gut. Jetzt möchte ich drei Aussagen, nur drei Aspekte nehmen, die ich meine, die wichtig sind. Ich glaube, da müssen wir jetzt, oder sind wir da? Ja, das passt super. Danke vielmals. Wer ist denn da heute hinten? Gabsche. Lass uns bitte Gabsche mal einen kräftigen Applaus geben. Er macht das richtig klasse. Danke vielmals. Es ist nämlich gar nicht so einfach, da diese Prediger, die manchmal ein bisschen sprunghaft sind, da zu folgen mit den Folien. Aber du machst es klasse. Was macht die Gemeinde Jesu so einzigartig? Was unterscheidet sie zu allen anderen Organisationen und Organisationsformen? Das ist eine wichtige Frage. Wir sind doch keine Firma, wir sind doch kein Verein, wir sind doch keine Interessensgemeinschaft oder keine Selbsthilfegruppe. Wobei, und da steht auch, was macht die Gemeinde so einzigartig, nicht eigenartig. Einzigartig an der Stelle möchte ich betonen. Drei Aspekte möchte ich nennen. Erstens, die Gemeinde ist der Ort, wo Gott wohnt. Ihr Lieben, die Gemeinde, das ist der Ort, wo Gott sich entschieden hat zu wohnen, zu Hause zu sein mit all seiner Herrlichkeit. Wenn wir zusammenkommen und Lieder singen, ihr Lieben, da geht es nicht darum, ob wir zu laut oder zu leise sind, ob wir drei Leute am Start haben oder ein ganzes Orchester mit 150 Leuten, ob wir Englisch, Deutsch, Afrikanisch oder Swahili singen. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die ihn anbeten, die irgendwann kapiert haben, wer Gott ist und dass er alle Ehre verdient. Ob es uns gut geht oder schlecht geht, ob wir uns gesegnet fühlen oder ob wir uns gerade in der Wüste fühlen, sondern die irgendwann verstanden haben, deren Herz vom Geist Gottes geöffnet worden ist und sie anerkennen, Gott, du bist Gott. Du verdienst alle Ehre, weil du gut bist. Amen. Ihr Lieben, Gemeinde, das heißt, wenn wir zusammenkommen, dann ist das eine heilige Versammlung, wo Gott sich entschieden hat und sagt, hey, ich wohne da. Ich bin nicht zu Besuch. Ich bin nicht auf Airbnb da unterwegs, dass ich komme oder so ein, wie auch immer. Gott hat gesagt, das ist meine Gemeinde. Und da wohne ich, da bin ich zu Hause und ich bestimme die Richtung, ich bestimme den Inhalt, ich bestimme die Kultur, ich bestimme die Ausrichtung. Das ist mein Haus, ein heiliges Haus, ein geheiligtes Haus, ein Haus, wo Gott seine Herrlichkeit uns erleben lassen möchte. Ein Ort der Freisetzung, ein Ort der Wiederherstellung, ein Ort der Vergebung, ein Ort der Freude, Ein Ort des Friedens, der mit keinem Geld dieser Welt zu bezahlen ist. Ein Ort, wo Gott uns begegnen möchte. Wer immer du bist, was immer dein Herz bewegt, du willkommen bist. Ein Ort, wo du willkommen bist. Der nörgelt nicht rum wie so ein lästiger Vater, sondern der sagt, hey, ich gehe voll ab, dass du in mein Haus kommst. Und weißt du, nach Gott sich sehnt? Dass du bitte nicht nur zu Besuch kommst, sondern dass du dort wohnst und zu Hause bist, wo er wohnt und er zu Hause ist. Und wenn du nicht in seinem Haus bist, dann ist ihm das nicht gleichgültig, sondern er ist auf der Suche, weil er sich nach dir sehnt. Und weil er einen Ort hat für dich, den er Bestimmung nennt. Und das ist seine Familie und das ist sein Zuhause. Und Gott sehnt sich danach, dass du an dem Ort bist, wo er dir begegnen kann, wo er dich treffen kann. Es ist nicht egal, ob du kommst oder nicht kommst, weil Gott wartet auf dich. Und das ist sein Haus, nicht mein Haus oder unser Haus. Das ist sein Haus, das ist seine Idee. Und da gibt es ganz viele Häuser auf diesem Planeten. In unterschiedlichen Stilen und Formen und das ist super. Das ist toll. Schön ist, wenn du ein Zuhause findest, wo du sagen kannst, ich bin angekommen. Ich bin angekommen. Und ihr Lieben, Familie, lasst uns das bitte nicht veridealisieren, wo wir sagen, unsere Familie hat immer Frieden. Unsere Familie, da gibt es nie Streit, da gibt es nie Meinungsverschiedenheiten. Familie ist immer Harmonie und Glück. Familie ist manchmal totales Chaos und Streit und Durcheinander und so weiter und so weiter. Jawohl, in der Gemeinde ist es genauso. Da gibt es manchmal Spannungen, da gibt es Unterschiede, da wird diskutiert und so weiter. Überall, wo Leben ist, ist Bewegung. Bei all dem ist es wichtig, dass wir uns immer wieder besinnen und sagen, hey, wem gehört das Haus? Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und er hat einen Bauplan und er hat Baustoffe sozusagen. Und er sagt, ich möchte dich und dich und dich und dich auch ganz besonders als einen geistlichen Ziegelstein nehmen und aufbauen, so wie es ihm gefällt. Und er gibt dir Talente und Fähigkeiten, die er dir gegeben hat, damit wir das Segensreich einbringen. Also Psalm 26, 8 steht, Herr, ich liebe die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Herr, ich liebe die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meistens komme ich voll gerne in die Gemeinde. Nicht immer. Auch nicht immer öfter, weil ich komme meistens gerne in die Gemeinde. Manchmal bin ich müde, manchmal bin ich ein bisschen zwider, manchmal bin ich ein bisschen lästig, manchmal bin ich ein wenig überfordert. Aber ich weiß, hey, das ist nicht der Punkt. Um ihn geht's. Er baut sein Haus. Und wenn ich komme, dann weiß ich, ich komme heim. Psalm 27, 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn. Wie lange? Wie? Und das ist schon lang, gell? Also gewisse Kontinuität. Alle Tage meines Lebens um anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn. Ihr Lieben, wenn wir uns manchmal selber nicht ausstehen können, dann lädt Jesus uns ein und sagt, hey komm, schenk mir doch einen Blick. Du brauchst dich nicht verändern, du brauchst dich nicht verkrampfen, du brauchst dich vorher nicht irgendwie verrenken, schau mir in die Augen. Nachzudenken in seinem heiligen Berg. Der zweite Aspekt, Gemeinde ist die Grundfeste und Säule, das Fundament, der Anker der Wahrheit durch das Evangelium. Das ist schon ein großer Plan Gottes. Gott hat es so geplant, dass er in der Gemeinde, in seiner Kirche, die Wahrheit etabliert und verankert. Nämlich durch das Evangelium. Gott hat der Gemeinde seiner Kirche das Evangelium anvertraut. Sie ist Kern-DNA seiner Gemeinde. Im 1. Timotheus 3,16 steht, die Gemeinde ist die Grundstütze, der Steher, das Fundament der Wahrheit durch das Evangelium. Ganz ein zentraler, wichtiger Punkt. Ich möchte da noch zwei Gedanken anhängen. Es gibt zwei Hauptfeinde des Evangeliums. Es gibt zwei Hauptfeinde des Evangeliums. Bitte hört genau zu. Zur Rechten bekommen wir es mit Gesetzlichkeit zu tun. Die Denkweise ist folgende. Ich muss ein heiliges, gottgefälliges, braves Leben führen, damit ich erlöst und gesegnet werde und mir Gottes Gunst dafür erwerbe. Die scheinbar gute Nachricht ist, Gott vergibt dir deine Sünde, aber jetzt liegt es an dir, was du daraus machst. Die Beziehung zu Gott entscheidet sich daran, was ich tue oder nicht tue und wie ich lebe. Wenn ich alles Mögliche tue, um Gottes Maßstäbe zu erfüllen, wird er sich über mich freuen und mich annehmen. Total gesetzlich. Durch und durch. Das Ergebnis ist die Atmosphäre von pflichtbewusster Anstrengung, permanenten inneren Druck und angespannter Freudlosigkeit. Gesetzlichkeit funktioniert nach diesem Prinzip nach Galater 3,12. Das Gesetz ist nicht aus Glauben, das sich aus Gnade speist, sondern wer diese oder jene Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das ist das Prinzip, nach dem Gesetzlichkeit funktioniert. Und manchmal ist der Feind so fies, dass er das so fromm und so übergeistlich lackiert, dass wir geistliche Gewohnheiten oder Tugenden praktizieren, ob das Lobpreis ist oder Gebet oder Vergebung, was auch immer, aber es sich nicht aus der Gnade speist und durch den Glauben gelebt wird, sondern aus eigener Kraft und aus eigenem Bemühen und aus eigener Anstrengung. Zielverfehlung. Und auf der linken Seite des Evangeliums liegt der Relativismus oder die Beliebigkeit. Die Denkweise, ein heiliges Leben, das sich an Gottes Lebensordnungen orientiert, ist optional. Weil Gott sowieso jeden Menschen liebt und immer annimmt, wie er ist, egal wie er lebt. Beliebigkeit. Relativismus. Gott liebt dich und du kannst machen, was du willst, nach der Haltung anything goes. Wo sich solche Denkweisen einnisten, rückt die Ehrfurcht vor Gottes Heiligkeit und seinem Wort in den Hintergrund. Man pickt sich aus der Bibel heraus, was einem passt, oder die eigenen Sichtweisen bestärkt. Ergebnis, die Atmosphäre religiöser Selbstverwirklichung sowie Eigenkonstruktion des Evangeliums, die sich nach dem orientieren, was sich gut anfühlt und wir für richtig oder falsch halten. Die Haltung, ich bin okay, überlagert Gottes Zielsetzung, uns in das Ebenbild Jesu zu transformieren, in der Kraft des Heiligen Geistes. Biblische Wahrheiten und Prinzipien und Grundsätze werden pluralismusfähig. Bonhoeffer drückt es so aus, eine billige Gnade ohne Nachfolge. Die schließlich dazu führt, dass Sünde gerechtfertigt wird, damit im Leben alles beim Alten bleibt. Ganz ein wichtiger Aspekt. Und niemand ist von uns gefeit, zeitweise in die eine oder in die andere Richtung zu tendieren. Deswegen brauchen wir den Geist Gottes, das Wort Gottes und die Gemeinschaft miteinander, damit wir auf Jesus, dem Weg zum Vater, bleiben und auch ein gutes Finish hinlegen. Und der dritte Aspekt ist, dass die Gemeinde die Versammlung der Menschen ist, die durch und für Jesus erlöst worden sind und dadurch in Gemeinschaft mit Gott und miteinander leben. Das ist Gemeinde. Und ihr Lieben, da gibt es zwei Komponenten. Eine senkrechte und eine waagrechte. Die senkrechte, vertikale, ist die göttliche Komponente in dieser Versammlung. Und ich glaube, die meisten würden mir zustimmen zu sagen, keine Frage. alles, was mit Gott zu tun hat, Gottes Wort, Gottes Geist, Gottes Wirken, Gottes Herrlichkeit, Gottes Kraft, Gottes Gegenwart, Gottes, voll. Wisst schon, was jetzt kommt?
Ja.
Wisst ihr es wirklich? Und dann gibt es noch diese vertikale, diesen vertikalen Balken zu den, horizontal. Das ist der Weg zu meinem Nächsten hin, zu meinem Mitmenschen. Die menschliche Komponente. Gemeinde ist die Schnittfläche von beiden. Und daraus entsteht manchmal Spannung, Unverständnis und alles Mögliche. Und ihr Lieben, ich bitte uns aus tiefstem Herzen, dass wir weder in die eine noch in die andere Richtung kippen. Es trifft immer Menschliches auf Göttliches, Geistliches auf Natürliches, Vergängliches auf Unvergängliches. Das sind grundsätzliche Ansätze von der gesamten Bibel. Und es braucht Verständnis, dass wir die Dinge richtig und gut verstehen. Ekklesia ist die Gemeinschaft und Versammlung der Menschen, die durch Jesus herausgerufen worden sind aus ihrer Isolation, aus ihrer Einsamkeit, aus ihrer Gottesferne und für Jesus erlöst worden sind. Das heißt, dass wir befreit worden sind von uns selber, damit wir Gott dienen können. Wir dürfen von uns selber erlöst und befreit werden, damit wir ihm in Freiheit und in Liebe hingegeben nachfolgen. Und ich kann euch eines sagen, es wäre dreimal leichter, sonntags nicht in den Gottesdienst zu kommen oder sich in keinem der Dienste zu engagieren oder zu sagen, hey, ich konstruiere mir meine eigene Welt, so wie es dem Peterlein gefällt. Anstatt zu sagen, Jesus, ich bin bereit, ich nehme mein Kreuz auf mich und ich folge dir nach, egal was es kostet, du hast den ganzen Preis bezahlt. Erlösung bedeutet, befreit worden zu sein, um ihm nachzufolgen, weil wir verstanden haben, was es ihm gekostet hat. Amen. Nachfolge bedeutet Transformation in das Bild von Jesus. Und das ist etwas Schönes. Das ist etwas Freisetzendes. Das ist etwas Lebensspendendes. Das ist etwas Sinnstiftendes. Das heißt, die Kirche ist der Ort, wo sich Gemeinschaft mit Gott und miteinander berühren. Das eine bedingt das andere und es ist untrennbar miteinander verbunden. Wenn du sagst, hey, auf Gott fahre ich voll ab, hey, ich habe so richtige Ohr, aber mit den Menschen habe ich es nicht so. Dann lade ich dich herzlich ein, einfach noch einmal das Evangelium zu lesen. Einfach Johannes zum Beispiel, Johannes 17 würde sich anbieten oder... Gemeinde ist dieser Ort, wo wir auf der einen Seite manchmal enttäuschende Erfahrungen machen können und gleichzeitig ist es der Ort, wo wir die Kraft seiner Gnade erleben und Heilung und Gesundheit und Vergebung erleben dürfen. Hätte es Gott sich anders gedacht, hätte er einen anderen Plan entwickelt. Sorry. So war es sein Plan, so ist es sein Plan und jedes herzlich eingeladen, hier Teil davon zu sein. Und ich freue mich jetzt richtig, dass wir ein kurzes Interview führen dürfen mit zwei ganz lieben Menschen, die uns erzählen werden, wie es ihnen gegangen ist so in den letzten Monaten, wie sie das erlebt haben, sozusagen Gemeinde zu erleben, Gemeinde wahrzunehmen. Ihr könnt alle vorkommen, super. Bitte nehmt Platz, ihr zwei. Alles gut. Herzlichen Applaus für Alex und Birgit. Birgit, ich möchte mit dir beginnen.
Was ist die erste Frage des Tests?
Oh, Test ist ganz schlecht. Wir sind richtig gespannt darauf, und zwar...
Uns würde wirklich interessieren, ich glaube auch einige von uns hier, ihr seid seit einigen Monaten in der Gemeinde, seid mit Jesus schon längere Zeit unterwegs, 2 Jahre, Nein, mit Jesus schon länger unterwegs, aber seit 2 Jahren in der Church, genau. Meine Frage ist, Birgit, wie hast du diese Freundschaft mit Gott auf der einen Seite, aber auch dann die freundschaftlichen Beziehungen mit Menschen aus der Gemeinde erlebt, wie du gekommen bist, so die ersten Male und im Laufe der letzten Zeit? Wie hast du das erlebt? Was ist dir dabei wichtig geworden?
Also für mich war ganz prägend, wie wir reingekommen sind. Wir kommen rein und die Leute, die da beim Frühstück gesessen sind, die sind aufgekupft und haben uns begrüßt. Und das war schon so eine Wertschätzung uns gegenüber. Da haben wir gedacht, boah, das ist echt nett. Die lassen ja Kaffee voll stehen und sagen, hallo, wer seid ihr denn? Schön, dass du da seid. Also so hat es schon angefangen. Und das ehrliche Interesse dann von mehreren Gemeindemitgliedern, die was sie interessiert haben für einen, die was nicht gefragt haben, von wo kommt es her, was habt ihr für einen Hintergrund. Also das hat mich echt sehr berührt. Also das war das Menschliche und das andere auch, das Gespüren, dass man in Gott, dass man einfach wartet, dass das zugelassen wird, dass man da stehen gelassen wird, wo man gerade steht mit Gott. Und komm einfach und mach mit und schau, was sich entwickelt. Aber nicht, ich muss jetzt da meinen Glauben aufbinden oder irgendwie so.
Und gibt es so etwas, was da besonders irgendwie hängen geblieben ist, jetzt so in der Zeit, wo du jetzt in der Gemeinde bist, wo du Gott in besonderer Form erlebt hast, so für dich persönlich?
Ja, für mich ist das der Lobpreis. Also ich habe einige Male im Lobpreis ganz, wie du gesagt hast, oft abgelenkt bin ich von den Kindern im Lobpreis, weil ich muss ja schauen, wie und was und bin vielleicht oft gar nicht so in der Stimmung, weil Hunger, Durst und weiß nicht was. Aber auf einmal kommt der Heilige Geist und berührt mich. Und ich sage, okay, ja, ich bin einfach da, ich singe mit, ich mache einfach meinen Teil. Und da war ich einfach schon ein paar Mal voll überwältigt, dass ich Gott da so spüren habe dürfen.
Cool, vielen Dank. Alexa, für dich die Frage, wie ist dir gegangen sozusagen? Du hast es erwähnt, seit 2 Jahren, du hast ja eine sehr spannende Lebensgeschichte. Wie ist dir gegangen, freundschaftliche Beziehungen mit Leuten aus der Gemeinde zu knüpfen und was ist dir dabei wichtig geworden? Was würdest du uns sagen?
Ja, für mich und die Birgit war es eigentlich von unserem Naturell her jetzt nicht so schwierig, weil wir Typen sind, die grundsätzlich offen auf Leute zugängen. Das hat er wahrscheinlich mit Beruf zu tun, dass ich das trainieren habe, dürfen im Leben und müssen oder dürfen. Aber es war extrem wichtig, also wie es die Birgit da schon beschrieben hat, dass es Menschen gibt, die ehrliches und aufrichtiges Interesse an uns haben. Und wir haben gemerkt, das ist stimmig. Ich bin auch vielleicht auch beruflich geprägt, auch sehr sensibel oder vom Grundtyp her. Und das war für uns ein ganz wichtiger Indikator und da haben wir sofort gewusst, da sind wir daheim. Also das ist jetzt der Ort, wo wir sein wollen, wo wir uns einbringen wollen. Und wir haben auch sofort Vorbilder gehabt, wo wir gesagt haben, ja, so wollen wir auch sein und so wollen wir uns auch in die Gemeinde einbringen.
Ich denke gerade, so, ich höre da so konzentriert zu, dann bin ich ein bisschen, ich muss gerade nachdenken, was du sagst. Cool. Und wie hast du erlebt, sozusagen, du hast ja dann bei den Männerarbeiten und so weiter engagiert, was ist da so im konkreten Umgang mit Leuten, was ist da irgendwas besonders aufgefallen oder besonders wichtig geworden?
Was mir aufgefallen ist, ich meine, das war schon eigentlich vor der Predigtserie Freundschaft und das beschäftigt mich auch schon länger, so, wir sind schon länger gläubig, heute in einer anderen Kirche gewesen vorher. Und das hat mich schon länger beschäftigt, so dieses Thema Tiefgang. Aber genau, und das ist mir jetzt aber nur mal noch viel bewusster geworden, wie ihr die Predigtserie angefangen habt, oder wie wir das Buch jetzt von Thomas Harry beim Dynamis College lesen haben dürfen. Das ist echt ein Geschenk, kann es nur empfehlen. Wo ich dann mit meiner Frau geredet habe und gefragt habe, habe ich wirklich einen Freund? Was ist ein Freund für mich? Ja. und ja, dann viel bei mir entdeckt habe, dass man denkt, oh, wie oberflächlich lebe ich meine Freundschaften. Genau, und das ist jetzt so ein Gedanke, der ganz stark in mir verankert ist und wo ich auch merke, ja, das wünsche ich mir, dass wir eine Gemeinde werden. Galater 6,2 sagt, einer trage des anderen Last. Und so erfüllt er das Gesetz, das Jesus von uns wünscht, glaube ich, ja, oder möchte. Und da habe ich mir dann so gedacht, ja, boah, wie schnell sind wir in dem drinnen, dass wir sagen, hey, ja, ich bete jetzt für die. Aber wie viel ehrliches und aufrichtiges Interesse habe ich dann der Person selber? Wie kann ich sonst nur vielleicht dienen, außer mit Gebet? Kann ich vielleicht, der eine kann es mit Geld, der andere mit seinem Handwerk, wo ich mir denke, vielleicht, vielleicht können wir da auch noch wachsen als Gemeinde.
Vielen Dank. Ich finde es richtig schön zu sehen. Danke vielmals für die Ehrlichkeit. Und ich finde es so schön, ja, wenn Kinder mit dabei sind und Kinder kommen und Familien kommen. Und für jeden Raum ist, heimzukommen. Das ist nicht etwas, was so von jetzt auf gleich ist, sondern das ist wirklich ein Prozess. Man schaut sich das Zuhause schon sehr genau an. Es kostet einen Preis. Es hat in der Regel mit Veränderung zu tun oder Verlassen von etwas Altem und sich aufmachen zu etwas Neuem. Und das ist absolut nicht easy. Und du kannst da sein und trotzdem nicht zu Hause sein. Weißt? So wie der ältere Sohn von den beiden Verlorenen. Der war zu Hause, hat geschuftet. Gesundheit. Hat sie bemüht, dem Vater zu gefallen, alle Gebote zu halten, alle Vorschriften zu erfüllen. Und er war zu Hause und war doch nicht zu Hause bei seinem Vater. Gemeinde ist die ausgestreckte Hand des Vaters, die dir zugewandt ist. Und Vater im Himmel, so danken wir dir von Herzen, dass du für jeden von uns ein Zuhause hast. Ein Ort, wo du uns versorgst, wo wir miteinander diesen Schutz und diese Sicherheit erleben dürfen. Du bist der gute Hirte, wir sind deine Schafe, du weidest uns, du führst uns zu stillen Wassern, du erquickst unsere Seele. Du weidest uns auf grünen Auen. Und Herr, wir wollen in dieser Herde uns von dir führen lassen, Jesus, von dir leiten lassen. Wir danken dir, dass du uns einander zum Segen gegeben hast, so wie der Alex gesagt hat, dass wir einander die Lasten tragen, füreinander da sind. Jesus, wir danken dir für dieses Wunder Gemeinde. Und ich danke dir, dass du versprochen hast, Jesus, deine Gemeinde in dieser Zeit zu bauen und niemand und nichts wird deine Gemeinde aufhalten können. Im Gegenteil, sie wird sichtbarer, sie wird hörbarer, sie wird deutlicher werden, mehr denn je in dieser Zeit. Eine Stimme der Hoffnung, eine Stimme des Glaubens. Herr, wir danken dir aus ganzem Herzen, in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Alex und Birgit. Wir wollen noch gemeinsam ein Lied singen und ich lade dich ein, dass du Gott die Möglichkeit gibst, dass er zu dir spricht. Ich weiß nicht, wo du innerlich stehst, was dein Herz bewegt oder ob es da vielleicht eine Hürde gibt oder eine Dissonanz oder vielleicht eine Enttäuschung, einen Schmerz, wo du von Christen wirklich zutiefst verletzt oder enttäuscht worden bist. Ich lade dich ein, die Dinge wirklich bewusst zu Jesus zu bringen und dort abzulegen. Und sagen, Jesus, male dein Bild von deiner Kirche ganz neu in meinem Herzen. Und geh bewusst wieder einen Schritt und sag, Jesus, ich möchte dich und deine Gemeinde neu kennenlernen. Denn Gott hat einen Ort für dich.